Alles klar. Ja, dann lege ich einfach mal los. Wie gesagt, ich bin Christoph. Ich möchte euch was über Wissenschaft und Brettspiele erzählen. Und vielleicht kurz zu mir. Ich bin eigentlich beruflich Referent für Medizinprodukte und habe da mit Brettspielen gar nichts am Hut. Das hier ist mehr so eine Art Hobby, das ich zusammen mit Daniela betreibe. Die sitzt da drüben. Wir haben zusammen vor 2 Jahren jetzt das Projekt Wissenschaftsspiele gegründet. Ich selbst bin Biologe, Daniela ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Und in diesem Projekt möchten wir uns auseinandersetzen eben mit der Frage, wie denn jetzt das Thema Wissenschaft im Brettspiel umgesetzt ist. Oder nicht nur Wissenschaft an sich, sondern auch darüber hinausgehend gesellschaftlich relevante Themen. Ja, wie machen wir das? Wir haben sowohl eine Homepage, die wenig bespielt ist. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, der unregelmäßig bespielt ist. Und wir sind unterwegs auf solchen Veranstaltungen wie hier heute Abend und haben ein paar Spiele im Gepäck, die ihr gleich unten auch ausprobieren könnt, wenn ihr das möchtet. 2 Tische stehen da bereit. Ich habe jetzt für diesen Vortrag mal 3 Punkte vorbereitet. Der erste ist Brettspielforschung in Deutschland. Was ist das eigentlich? Worum geht's da? Da hangel ich mich an einem Paper entlang, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Im 2. Teil soll es dann um Wissenschaft im Brettspiel gehen. Also was gibt's so für Spiele? Welche Themen werden da behandelt? Und der 3. Teil, da habe ich nochmal ein Paper ausgegraben. Da geht's generell um das Thema Evolution und welche Spiele gibt es, die mit Evolution quasi verbunden sind und wie man die zum Beispiel für didaktische oder pädagogische Einrichtungen nutzen kann. Genau, kommen wir zum 1. Punkt. Brettspielforschung, sowas gibt's. Die Frage stellt man sich wahrscheinlich sehr gerne, wenn man so ein bisschen von außen kommt. Ja, ist richtig, das gibt's. Es wird erst vor kurzem, Anfang Oktober, glaube ich, dieses Handbuch veröffentlicht. Das Handbuch Brettspiele, das einen Abriss bietet über das Thema, nicht nur in Bezug auf Wissenschaften, sondern auch auf die Industrie, die dahinter steckt. Und zum Beispiel auch die Spielemesse in Essen, also alles, was mit dem Thema irgendwie zu tun hat. Da hat sich eine Reihe von Autoren zusammengefunden und hat einiges publiziert. Und ein Abschnitt in diesem Buch, der behandelt eben auch das Thema Wissenschaft. Und ich möchte mich heute an einem Thema entlanghangeln oder an einem Paper aus diesem Kapitel entlanghangeln. Und zwar ist das dieses hier, Brettspielforschung made in Germany, aktueller Stand und Perspektiven. Geschrieben ist das von Lukas Boch und Anna-Clara Falke. Die haben auch ein Projekt, das ich gleich noch näher vorstellen möchte. So, und was gibt es denn da überhaupt für Forschungsansätze in diesem Bereich? Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Zum einen hat man natürlich die Geschichte und die Kulturgeschichte von Spielen, wenn es also wirklich darum geht, zum Beispiel ein Spiel als historische Quelle zu begreifen. Vielleicht kennt der ein oder andere das altägyptische Senet. Hat da jemand schon mal von gehört? Das ist so eine Art Mensch, ärger dich nicht. Und dann gibt es natürlich das Thema Spielen an sich. Also wie spielt der Mensch, was macht das mit dem Menschen? Das geht mehr in so eine psychologische Richtung. Diese beiden Themen, das sind mehr so historische und auch schon länger etablierte Forschungsgebiete. Da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Was mich heute Abend so ein bisschen mehr interessiert, ist die Forschung zum modernen Brettspiel. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn eigentlich ein modernes Brettspiel? In dem Paper hat man das wie folgt definiert. Also, dass es ein analoges Spiel ist, das durch den Einsatz von verschiedenen Mechaniken und Materialien, die generell eigentlich in der Regel einem bestimmten Thema folgen, eine Spielerfahrung ermöglichen. Und es gibt für diese Spiele, für diese modernen Brettspiele eben in der Regel auch benannte Autorenschaft. Jetzt steht hier Mechaniken und Material. Das Brett des Brettspiels, das braucht man ja gar nicht unbedingt. Wer sich vielleicht so ein bisschen das Spiel des Jahres, letztes Jahr war, glaube ich, Cascadia. Kennt das jemand? Genau, da hat man gar kein klassisches Brett mehr, sondern puzzelt mit Teilen auf dem Tisch herum. Man hat also eine begrenzte Spielfläche. Das Brett ist mehr so ein klassisches Stilmittel, das heutzutage gar nicht mehr so verbreitet ist. Könnt ihr euch auch gleich unten angucken, wie das dann funktioniert. Publiziert dazu ist relativ wenig jetzt zu diesem modernen Bereich. Das kommt so ein bisschen aus dem Amerikanischen. Hier dieses Buch zum Beispiel ist, glaube ich, von 2015. Da geht es halt um das Design und die Kultur dieses modernen Brettspiels, dieses europäischen modernen Brettspiels oder auch des German Games. Das hat so ein bisschen angefangen mit Siedler von Catan damals und diese klassischen Themen, die so ein bisschen darauf aufbauen, das bezeichnet man als European oder German Game. Dann gibt es eine andere Publikation, wie zum Beispiel diese, die dann relativ kurze Zeit später war. Die guckt sich Brettspiele auf medialer Perspektive an. Also aus einem Medienansatz. Und dann hat sich das Ganze halt immer weiterentwickelt. Und mittlerweile gibt es auch eine Zeitschrift. Das ist die sogenannte Analog Game Studies, die sich ganz grundsätzlich mit Spielen beschäftigen. Das ist so interdisziplinär aus verschiedenen Bereichen, beschäftigt sich aber nicht nur mit Brettspiel, sondern hier auch ein ganz starker Fokus liegt hier auf Rollenspiel und auch auf LARP, was in dieser Zeitschrift eben bearbeitet wird. Wer da Interesse dran hat, das Ganze gibt's online und man kann sich diese Artikel auch kostenlos anschauen und die Zeitschriften als PDF herunterladen. Also wer da Interesse dran hat, gern einfach mal googeln. Jetzt gibt's ein Projekt auch, deshalb wird auch in dem Paper erwähnt. Und das fand ich besonders spannend, weil es auch eine sehr praktische und jetzt zum Beispiel auch TH-bezogene Perspektive bietet. Und zwar ist das Projekt Empamos. Das stammt von der TH Nürnberg. Und die haben sich jetzt was ganz Besonderes ausgedacht. Nämlich die untersuchen die Mechanismen von Spielen, die besonders gut sind, die Anklang finden. Und da haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingesetzt und haben Spiele gespielt. Und zwar ziemlich viele. In Nürnberg gibt es außerdem das Deutsche Spielearchiv. Das hat eine Sammlung von zigtausend Brettspielen. Und die haben halt diese Spiele gespielt, haben die Mechanismen geschrieben, haben die Spiele beschrieben und haben dann die Anleitungen dieser Spiele eingescannt und da eine Datenbank daraus erstellt und bestimmte Themen, bestimmten Mechaniken von Spielen zugeordnet. Und dann haben sie eine KI drüber laufen lassen und haben dann quasi versucht zu isolieren, was besonders häufig und was besonders erfolgreich in diesen Spielen verwendet wurde. Was ist der Zweck des Ganzen? Steckt natürlich was hinter. Und zwar möchten die über diese Analyse Gamification-Lösungen entwickeln. Also Gamification, sagt das jemandem was? Genau, ist also ein Weg, andere Themen spielerisch zu erkunden. Ich formuliere es mal auf die Art und Weise. Also wir versuchen über spielerische Art ein Thema zu ergründen oder auch bestimmte, ich sag mal so, langweilige Aufgaben vielleicht spannender zu machen. Man kennt das von Apps oder sowas, die einen motivieren wollen, zum Beispiel Sport zu machen oder abzunehmen, wo es dann Punkte für verschiedene Sachen gibt. Und das ist so quasi das mit einer der einfachsten Sachen, wie man Gamification betreiben kann, würde ich sagen. Und die möchten das jetzt halt versuchen, das so zu entwickeln und suchen Mechanismen, die sie auf bestimmte Bereiche anwenden können. Und dann zugeschnittene Gamification-Lösungen für Firmen oder Kunden anbieten zu können. Also das ist ein sehr moderner Ansatz, wie man Brettspiele verwenden kann. Welche Forschungsperspektiven gibt es denn sonst noch? Das ist zum Beispiel, sich die Spieleentwicklung an sich einfach anzuschauen. Wie wird so ein Spiel entwickelt? Wie läuft das? Was steckt dahinter? So ein Design-Ansatz auch. Dann schaut man sich das Spiel selbst und die Spielenden an, also wieder so ein bisschen in die psychologische Richtung. Aus Medienperspektive ist natürlich auch ein sehr interessanter Ansatz, wie die Spiele da angewandt werden. Es kommt so ein bisschen vielleicht auch aus den Theaterwissenschaften, aus den Literaturwissenschaften heraus. Wie ist es mit Metatexten, die mit Spiele kommen, sowas zu analysieren. Dann der didaktische Bereich natürlich, Spiel als Möglichkeit, ein Thema zu vermitteln. Und das ist so ein bisschen den Schwerpunkt, den wir auch in unserem Projekt haben. Und auch, ich glaube, das, wo Naturwissenschaften hier am ehesten zum Zuge kommen. Und als letzten Punkt zum Beispiel einfach das Spiel als Kulturgeschichte. Da ein Beispiel vielleicht. Wir waren vor 2 Jahren auf einer Veranstaltung in Hannover. Da ging es um Atom im Brettspiel, Atomenergie und wie die dargestellt wurde. Und es gab halt verschiedene Ansätze, die man sich angeschaut hat, aus den frühen 80ern, wie zum Beispiel Atomenergie als etwas Positives dargestellt wurde. Aber auch das krasse Gegenstück, wie es etwas Negatives sein kann und als negative Entwicklung dargestellt wird im Spiel. Und wie diese Gegensätze sind. Dieses Pro-Atom-Spiel war zum Beispiel von der Atomlobby in Auftrag gegeben. Ist auch eine sehr interessante Geschichte. Da gibt es auch eine schöne Publikation zu, die man auf der Seite von Board Game Historian finden kann. Und Board Game Historian, das ist eben genau das Projekt der Autoren dieses Papers, Lukas und Anna. Anna ist Archäologin und Lukas Historiker und die beiden beschäftigen sich halt aus dieser Perspektive mit dem Spielen, haben 2020 Board Game Historian gegründet und die versuchen, diese Forschungslücke mit den wenigen Publikationen, die es zu dem Thema gibt, zu schließen, indem sie das auf eine wissenschaftliche Kommunikation mit dem Mittel der Wissenschaftskommunikation quasi verbreiten, das Thema und das Brettspiel und die Wissenschaft an sich zusammenführen und näher bringen und auch halt Werbung dafür machen. Die haben einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal. Und das Thema, was bei denen im Fokus steht, ist die Darstellung von Mittelalter und Klosterkultur im Brettspiel. Auch hier, wenn euch das interessiert, ich habe die QR-Codes mit drauf, fotografiert euch das gerne ab. Da gibt es dann auf der Homepage weiterführende Informationen und auch interessante Artikel, wie zum Beispiel diesen Atom-Artikel auch. Warum macht man das jetzt alles? Warum beschäftigen sich Leute wie Lukas und Anna oder wie Daniela und ich damit? Was wollen wir eigentlich damit erreichen und warum ist das wichtig? Warum ist auch Brettspielforschung wichtig? Und das hat jetzt eine kulturhistorische Bedeutung, würde ich sagen, denn Brettspiele sind halt immer auch Zeugnisse ihrer Zeit und ihrer Entstehungsgeschichte, was man auch an diesem Atombeispiel sehr gut sehen kann. Dadurch, dass es halt so ist, kann man halt verschiedene, gerade geisteswissenschaftliche Forschungsfragen da adressieren, die auch sehr interdisziplinär sind. Und es bietet halt eine Menge Potenzial und deshalb ist es auch für uns und generell für die Brettspielerinnen und Brettspieler, insbesondere auch die Spiel an sich, also die Messespiel, sehr wichtig oder den Verein um das Spiel des Jahres, sehr wichtig, das Brettspiel als Kulturgut zu fördern. Und das ist zum einen etwas, was man natürlich über Social Media und mit unseren Projekten machen kann, aber auch halt in diesem Forschungsbereich. Und entsprechend sind wir motiviert, das so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, weshalb ihr wahrscheinlich mehr hier seid, und zwar verschiedene Spiele zum Thema Wissenschaft im Brettspiel. Was gibt's denn da alles? Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich hier an einigen Bildern kurz erklären möchte. Und das Ganze ist ein bisschen naturwissenschaftlich oder hat eine leichte Last auf Naturwissenschaften. Anfangen möchte ich mal mit diesem Spiel hier. Das ist relativ neu. Es heißt Undergrowth und Undergrowth beschäftigt sich mit der Symbiose von Pilzen und der Douglasie. Also wir übernehmen in diesem Spiel die Rolle einer ausgewachsenen Douglas-Fichte, also einer Douglasie, und wir möchten uns im Wald verbreiten. Das tun wir, indem wir hier diese Sämlinge, das sind diese runden Scheiben, die ihr auf dem unteren Bild, also nicht die schwarzen, sondern die farbigen, indem wir die im Wald verbreiten. Und bei der Douglasie ist es so, da hat man, oder nicht nur bei der Douglasie, sondern generell gibt es halt diese Tatsache, dass Bäume mit Pilzen Symbiosen bilden. Und zwar sogenannte Mykorrhiza. Sagt das jemandem was? Ja, ein paar Finger gegen hoch. Also Mykorrhiza, das sind Pilze, die eine Verbindung mit den Wurzeln der Bäume eingehen. Und auf diese Weise werden Nährstoffe ausgetauscht. Pilze können aus dem Boden besser Nährstoffe herauslösen, als es die Bäume können. Dafür können Bäume was Pilze nicht können, nämlich Photosynthese. Und Photosynthese, da entsteht ja der Zucker bei, also ein wichtiger essentieller Nährstoff. Das ist hier dargestellt in Form von Kohlenstoff, weil Zuckergerüst besteht ja aus Kohlenstoff. Das sind diese schwarzen Scheiben. Und wir versuchen halt, als Baum, der wir Photosynthese betreiben, diese schwarzen Scheiben gegen Nährstoffe in Form von Klötzchen, die oben da rechts zu sehen sind zum Beispiel, auszutauschen. Und mit diesen Klötzchen können wir dann uns ausbreiten und neue kleine Ableger, diese runden Scheiben halt bilden und so im Wald verbreiten. Was auch neu entdeckt wurde, ist, dass dieser Austausch von den Photosyntheseprodukten, also dem Zucker, nicht nur den Pilzen gut zugutekommt, sondern dass es von den Pilzen auch wieder an diese kleinen Setzlinge weitergegeben wird. Also auch unser Baumnachwuchs quasi erhält durch die Photosyntheseprodukte, die wir als erwachsener Baum erzeugen, Vorteile. Und hier im Spiel ist das symbolisiert, dass auf diesen kleinen Scheiben, wenn die eine bestimmte Anzahl an Kohlenstoff, also an Photosyntheseprodukt absorbiert haben, entstehen da richtige kleine Bäumchen draus, dargestellt durch diese Pappbäume. Und am Ende werden halt diese Scheiben von uns gewertet, unserer jeweiligen Spielerfarbe. Und je mehr Kohlenstoff die absorbiert haben, also je mehr von diesen Pappbäumchen wir da draufstellen können, desto mehr Punkte können wir über die benachbarten Pilze erzeugen, zu denen wir diese kleinen Dreieckswurzeln da gebaut haben. Steht ja auf diesen Pilzkarten, stehen unten immer diese Tannenzapfen drauf und das sind die Punkte und die werten wir am Ende und zählen sie zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Was an dem Spiel sehr schön ist, man kann halt diesen Kohlenstoffverlauf und den Nährstoffaustausch sehr gut nachvollziehen und das ist aus der didaktischen Perspektive eine spannende Geschichte, wie ich finde. Nächster Punkt. Wir springen mal in eine andere Richtung, bleibt auch so ein bisschen molekularer. Zytose. Zytose ist ein Spiel über Zellbiologie. Und hier haben wir halt auf dem Spielplan so eine Zelle abgebildet, in dem Fall eine tierische. Und hier unten auf diesen Karten, da stehen halt, kann man nicht so gut sehen, da sind halt auch diese Ressourcenwürfel drauf. Zum Beispiel auf dieser blauen Karte drei gelbe und ein grüner. Und diese Ressourcenwürfel, das sind verschiedene Arten von Proteinen. Und als Spieler übernehmen wir die Rolle und müssen halt diese Proteine in der Zelle erzeugen. Und zwar von der DNA-Synthese bis hin zur Proteinbiosynthese. Und wenn wir das geschafft haben, dann transportieren wir unsere Proteine über Vakuolen aus der Zelle heraus und können sie dann gegen diese Karten eintauschen, die uns dann letzten Endes Siegpunkte geben. Und auch hier gewinnt natürlich, wer am Ende die meisten Siegpunkte erlangen kann. Auch das ist sehr spannend, weil die grundlegenden Konzepte zur Proteinbiosynthese und zur DNA-Replikation sind alle im Spiel vorhanden und können auch nachgespielt werden und man kann so richtig schön miterleben, wie denn so ein Protein entsteht und wie das dann von der DNA bis aus der Zelle heraus synthetisiert wird. So, das hier ist auch was ganz Neues. Da habe ich vergessen, das Cover zu fotografieren. Hier geht's jetzt in die Tiefsee. Das Spiel heißt Endeavor, die Tiefsee. Und wir schlüpfen in die Rolle von Wissenschaftlern, die hier mit diesen kleinen U-Booten auf diesem modularen Spielplan herumfahren und versuchen, die Tiefsee zu erkunden. Wir können dabei immer weiter nach unten tauchen, müssen dafür natürlich unser U-Boot erst entsprechend aufrüsten. Wir können weiteres Personal hinzufügen und engagieren, das uns dann wieder neue Fähigkeiten freischaltet. Das Ganze en Detail zu erklären, wäre überaus schwierig, weshalb ich mich hier als aufs Wesentliche beschränke. Im Prinzip geht es darum, zu erforschen, abzutauchen und sich immer zu verbessern. Also so eine kleine, man sagt da im Spielbereich Engine Building zu, sich so eine kleine Maschine aufzubereiten, mit der man immer weiter abtauchen kann und immer mehr entdecken kann. Und auch hier das übliche Spiel, wer am Ende die meisten Punkte über verschiedene Ziele, die man bei dieser Forschungsarbeit erfüllen kann, erreicht, der gewinnt. Ein anderes Thema, das leider ja zunehmend ernst ist und auch spielerisch auf verschiedene Arten und Weisen behandelt wird, das ist die Klimakrise und die Energiekrise. Ich habe jetzt mal zwei Spiele dazu rausgesucht. Das erste ist hier Gigawatt. Gigawatt ist ein Spiel, da übernehmen wir die Rolle von Ländern in Europa. Das ist oben, die sind diese Regionen so dargestellt, Das Blaue ist so Nordeuropa, dann hier hinten das Rote Südeuropa. Und man übernimmt halt diese Regionen und hat eine bestimmte Anzahl an Kraftwerken. Das sind in der Regel am Anfang erstmal Kohlekraft, also schmutzige Energie. Und wir versuchen in dem Spiel jetzt, das einzutauschen gegen Windkraft, gegen Sonnenenergie. Und das, was uns dabei als Stein in den Weg gelegt wird, ist zum einen, dass diese erneuerbaren Energien natürlich der Umwelt unterworfen sind, je nachdem, wie Wind und Sonne gerade so gut gelaunt sind, um Energie zu produzieren. Und zum anderen wird hier auch ein anderes Thema aufgegriffen, nämlich man muss auch so ein bisschen haushalten. Man darf nämlich weder zu wenig noch zu viel Energie produzieren. Man muss am Ende jeder Runde aufpassen, dass man einen ausgeglichenen Haushalt hat, denn sonst gibt's Minuspunkte. Und das Thema wird hier also so mit aufgegriffen, dieser Versuch darzustellen, wie das ganze Energiesystem funktioniert. Ist spannend, ist sehr konfrontativ. Und eine Sache, die zum Beispiel hier, wie auch gleich in dem anderen Spiel, ein Thema ist, ist, dass Atomkraft als grüne Energie dargestellt wird. Also Atomkraft wird erzeugt kein CO2, also ist es erstmal eine positive Energiequelle und nachhaltig. Und das ist jetzt zum Beispiel was man auch wieder schön aus anderen Perspektiven heraus diskutieren kann. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte nur mal, um so zu zeigen, was alles so auch an Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit diesen Spielen ermöglicht wird. Das andere Punkt, das ist jetzt gerade Spiel des Jahres auch geworden, das ist E-Mission. Vielleicht hat das auch schon mal jemand mitbekommen, das ist auch relativ aktuell. Und das funktioniert so ein bisschen nach dem Pandemie-Mechanismus. Pandemie ist vielleicht ein Spiel, was auch der ein oder andere schon mal gehört hat. Bei Pandemie, da sind es die Viren, die sich auf der Welt ausbreiten. Hier sind es Kohlenstoff. Kohlenstoffemissionen, globale Emissionen, die sich langsam auf dem Spielbrett hier in diesem Bereich ansammeln und dafür sorgen, dass dieses Thermometer an der Seite immer weiter nach oben steigt. Wenn wir es nicht schaffen, innerhalb des Zeitraums, bis dieses Thermometer oben voll ist, zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen, dann verlieren wir das Spiel. Jeder von uns übernimmt auch hier wieder eine Region der Welt. Ich glaube, es ist Europa, die USA, China und der globale Süden. Die haben zum einen einen Energiebedarf, der ist hier oben auf der Leiste. Der ist erst komplett schwarz. Schwarz heißt immer schlecht. Für jedes schwarze Symbol, was in diesem Bereich liegt, gibt es nachher eine Kohlenstoffemission, die auf dieses Spielbrett gelegt wird. Unten drunter gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Fleischproduktion, Müll, was ist noch, Bevölkerung, glaube ich, und Hausbau, was auch alles Emissionen noch erzeugt. Und auch das führt halt zu einer Kohlenstoffemission in Form von diesen Würfeln, die wir dann da reinlegen. Am Ende jeder Runde guckt man, wie viele Würfel da liegen und wie viele dieser Würfel von der Erde absorbiert werden, und zwar in Form von den Bäumen und diesen Wellen, die ihr da sehen könnt. Da stehen Zahlen drauf, beziehungsweise manchmal auch nicht. Und jede dieser Bäume oder Wellen absorbiert halt eins von diesen Kohlenstoffmolekülen, das da abgelegt wird. Der Rest kommt halt auf diese Leiste. Und wenn die Leiste hier oben, wie gesagt, wenn diese vier Felder auf der Leiste voll sind, wird so ein Plättchen dahingelegt. Und das heißt, die Temperatur erhöht sich um 0,1 Grad. So, wie können wir das jetzt aufhalten? Wir als Spieler bekommen hier Projektkarten an die Hand. Die seht ihr da oben noch so drüber, wie zum Beispiel hier diese Offshore-Windparks. Und die Karte da heißt zum Beispiel, dass wenn wir eine von diesen Karten, die wir auf der Hand haben, ablegen, dann erzeugen wir dafür zwei von diesen grünen Energiesymbolen pro Windradsymbol auf dieser Kartenreihe, die da oben liegt. Wir haben, glaube ich, pro Runde immer 6 Karten. Und jetzt müssen wir irgendwie managen, dass wir mit diesen Karten es schaffen, möglichst diesen Energiebedarf immer zu decken und halt die schwarzen Energiesymbole in grüne umzuwandeln und die anderen schwarzen Symbole, die unten drunter liegen, irgendwie von unserem Tableau runterzubekommen. Jede Runde steigt außerdem unsere Bevölkerung. Das heißt, wir müssen nicht nur diese Energiewende schaffen, sondern wir müssen auch immer genug Energie haben, um die Bevölkerung unserer Region quasi ausreichend versorgen zu können. Und das Spiel, das ist eine relativ harte Nuss. Wir haben es, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gespielt und ich habe es noch nie gewonnen. Es demonstriert wirklich sehr eindrücklich, wie dieser Kreislauf funktioniert. Vor allem auch, weil es immer in jeder Runde gibt es noch weitere Krisen, die ausbrechen. Zum Beispiel Waldrodung oder Waldbrände. Da muss man nämlich anfangen, die Bäume, die den Kohlenstoff absorbieren, am Ende jeder Runde da wegzunehmen. Und dann bleibt plötzlich mehr übrig. Und das, wenn man nicht am Anfang direkt einen guten Einstieg da bekommt, dann kommt es sehr schnell zu einer Kettenreaktion, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und das war durchaus ein bedrückendes Spielgefühl, aber es war trotzdem interessant. Es hat sich nicht belehrend angefühlt, sondern es war eine Erfahrung. Und das ist, glaube ich, etwas, was dieses Spiel besonders gut erreicht. Man kann diesen Klimawandel nachvollziehen. Man merkt, was es bedeutet, aber man fühlt sich danach nicht irgendwie mit dem Zeigefinger angeguckt oder hier, du, mach das mal nicht, sondern man bekommt es selbst mit. Und das ist sehr eindringlich und hat uns sehr gut gefallen. Zusätzlich auf diesen Karten seht ihr unten in der rechten Ecke immer so einen kleinen QR-Code. Den kann man einscannen, wenn man Lust hat, über diese einzelnen Projekte, die auf den Karten abgebildet sind, mehr zu erfahren. Und da wird man auf eine Website weitergeleitet, die immer so ein bisschen was Erklärendes dazu parat hat. So, dann hier noch ein Spiel. Das geht jetzt zwar in eine komplett andere Richtung, nämlich Demokratiebildung. Demokratie ist auch ein Thema, was zuletzt häufig in Brettspielen aufgegriffen wird. In diesem Fall geht es um das Leben und Wirken von Friedrich Ebert. Quasi Anfangszeiten von der Kaiserzeit bis hin zur Entstehung der Weimarer Republik. Und wir verfolgen seinen Weg dabei nach, bekommen immer so Briefe, wie da oben zum Beispiel, rechts abgebildet, ein Brief von Philipp Scheidemann. Und wir können uns dann überlegen, ob wir der Meinung, die in diesem Brief wiedergegeben wird, folgen. Dann dürfen wir unten diese Storykarte umdrehen und bekommen irgendein Ergebnis gezeigt und bekommen dann diese Marker. Und die Marker müssen wir einsetzen, um zum einen diese Ziele hier zu erfüllen und zum anderen aber auch, es gibt halt diese drei Fraktionen, die Monarchisten, das Militär und die SPD. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, sinkt die Laune oder steigt die Laune innerhalb dieser Gruppen. Und wir müssen versuchen, dass diese Laune immer in einem Maß zu halten, dass es nicht eskaliert und in so einem Gleichgewicht bleibt. Und wir müssen halt versuchen, diese Marker da möglichst gezielt einzusetzen, um diese Ziele zu erreichen. Wenn wir hier so eine Karte damit gefüllt haben, dann schreitet es voran und wir bewegen uns in der Geschichte immer ein Stück weiter und erleben so halt nach und nach Friedrich Eberts Wirken nach. Diese Spiele, diese Briefe, die dort abgebildet sind, die gibt es nicht real, die sind erfunden, aber sie basieren halt auf den historischen Ereignissen und sind auch von Historikern geschrieben und geben dann eben auch ein sehr, sehr gutes Bild davon wieder, wie die Gesellschaft damals getickt hat, mit welchen Problemen sich dieser Mann auseinandersetzen musste. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Das ist ursprünglich digital konzipiert worden und kann auch auf der Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung kostenlos gespielt werden. Also wenn da jemand Lust hat, sich da mal reinzufuchsen, einfach mal die Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung aufrufen und da kann man das dann, wie gesagt, in digitaler Form ausprobieren. So, jetzt das letzte aus dieser Reihe ist das Spiel Ecogon. Ecogon, da geht es darum, dass wir ein Ökosystem bauen. Also wir sind wieder bei der Biologie, wissen wir ja bei mir wieder. Hier haben wir Lebensräume. Oben der blaue, das ist Gewässer und das graue oder das ockerfarbene daneben, das ist so eine Uferzone. Und an diese Zonen können wir Lebewesen anlegen. So blaue Lebewesen, die leben im Wasser, die müssen immer mindestens an einem blauen Plättchen anliegen. Und diese ockerfarbenen, die müssen immer mindestens an so einem Uferlebensraum hier anliegen. Die Lebewesen, was die mitbringen, das steht immer hier oben. Die Rohrammer hier zum Beispiel ist ein Lebewesen mit der Größe 3. Oder die Sumpfgrassegge, die bringt zum Beispiel hier die Körner mit und ist ein Gras. Und wir müssen jetzt versuchen, die Bedürfnisse dieser Lebewesen, die wir da anlegen, irgendwie zu erfüllen. Hier zum Beispiel, die Rohrammer braucht ein Tier der Größe 2, das haben wir hier mit der Schnecke. Die Schnecke wiederum braucht einfach nur eine Pflanze daneben, die ist noch nicht da, ist aber für den Moment egal. Und außerdem braucht die noch hier dieses Körner, Ehrensymbol, das auf dieser Sumpfsäge drauf ist. Wenn wir das schaffen, dann dürfen wir hier zwei Marker drauflegen. Das sind in dem Spiel Bohnen. Und dann hat man halt die Bedürfnisse dieser Rohrammer erfüllt und bekommt dafür diese zwei Punkte. So, jetzt ist es aber so, wenn wir so einen dritten Lebensraum oben ausgelegt haben, dann müssen wir alle drei Runden eine Ereigniskarte ziehen. Und diese Ereigniskarten sind in der Regel schlecht. Zum Beispiel hier links die Algenblüte, dann muss man eine Pflanze mit dem entsprechenden Pflanzensymbol aus dem Ökosystem entfernen. Oder die Verlandung, bei der Verlandung ist es so, da muss man zum Beispiel eins von den blauen Wasserplättchen aus dem Ökosystem rausnehmen, weil es wird dann Land. Und das heißt halt, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt oben rechts dieses Wasserplättchen da rausnehmen würden, würden gleichzeitig auch alle blauen Plättchen, die anliegen, ebenfalls mit wegfallen. Und dadurch werden halt wieder die Grundvoraussetzungen für andere Lebewesen, die wir vielleicht schon erfolgreich etablieren könnten, zerstört. Das heißt, die Eingriffe, die in so ein Ökosystem vorgenommen werden, werden hier sehr schön spielerisch dargestellt und wiedergegeben. Und auch da kommt manchmal erstaunliche Kettenreaktionen zu tragen. Aber das Spiel immerhin, das kann man auch gewinnen. Das haben wir schon mehrfach geschafft. So, das mal dazu. Jetzt habe ich noch einen dritten Teil. Und hier möchte ich jetzt mal so ein bisschen auf einen didaktischen Punkt eingeben und euch kurz noch ein Paper und drei Spiele vorstellen. Und zwar geht es hier um Evolution und wie das spielerisch dargestellt werden kann. Es geht konkret um diese Publikation, die von einem amerikanischen Team erstellt wurde. Die haben Brettspiele evaluiert, die sich mit dem Bereich und dem Thema Evolution auseinandersetzen. Sie haben halt bestimmte Konzepte, die in diesen Spielen kommen und Evolution betreffen, in dieser mittleren Spalte da rechts dargestellt und aufgeschrieben. Außerdem haben sie halt die Taxa, die in den Spielen behandelt werden, also die Tierarten, haben sie ebenfalls mal rausgeschrieben. Und dann haben sie das gerankt. Und zwar basierend auf diesen vier Punkten: Thema, Komplexität des Spiels, Bildungswert und Unterhaltungswert. Daraus haben sie so einen Score gebildet. Und ich möchte jetzt mal die drei Gewinner dieses Scores kurz vorstellen. Das erste ist hier das Spiel BIOS Genesis. Dazu habe ich leider keine Fotos. Ist auch ein sehr komplexes Spiel. Da geht es darum, dass wir quasi von der Ursuppe an Lebensformen entwickeln. Und diese immer weiterentwickeln mit spezifischen Eigenschaften, Gegebenheiten und uns so von einer simplen Amöbe bis weiter zu einem höheren Insekt entwickeln können. Der Autor dieses Spiels hat das ausgegriffen und hat da andere Spiele aus dieser BIOS-Reihe drangehangen. In dem zweiten Teil, was ebenfalls als sehr gut bewertet wird, das ist das Megafauna. Da geht es dann von der Stufe des Insekts weiter. Und wir müssen das uns mit einem Insekt und das ebenfalls immer weiter ausstatten und ausbreiten auf den Kontinenten zur Zeit der frühen Erde. Und da kommen dann so Sachen zu tragen wie Kontinentaldrift oder es gibt auch Asteroideneinschläge, es kommen Eiszeiten, die uns das Leben erschweren. Und letzten Endes, das Ganze ist dann tatsächlich mehr so eine Art Wargame am Ende, wo man versucht, sich mit seiner Spezies durchzusetzen. Kritisch dazu sagen muss man hier, so gut diese Spiele recherchiert und aufgebaut sind, der Autor selbst ist leider nicht so ganz konform mit seinen Meinungen und hat sich sehr, seltsam zu Klimakrise und Klimawandel geäußert. Und das, was er da äußert, spricht nicht unbedingt dem wider, was er in seinem Spiel vorher gezeigt hat, was irgendwie sehr bedauerlich ist. Das letzte Spiel aus der Reihe, das ist Evolution Climate. Da geht es ebenfalls darum, dass wir Spezies entwickeln und diese Spezies quasi gegeneinander antreten lassen und versuchen, uns hier möglichst eine dominante Spezies aufzubauen. Das Spiel selbst habe ich nicht, aber wir haben Ozeane dabei. Das stammt aus dieser Evolution-Serie und das funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise. Wir haben hier eine Spezies und die Spezies ist rechts unten dargestellt, sehr abstrakt. Die Spezies ist nämlich dieses Board mit den Fischen drauf. Und diese Spezies können wir jetzt mit verschiedenen Karten ausstatten. Zum Beispiel neben der rechts, da liegt oben der Filtrierer. Der Filtrierer, der kann einmal pro Runde 5 Nahrung sammeln. Außerdem haben wir noch ein bisschen weiterentwickelt und haben den möglichst immun gegen Fressfeinde gemacht, nämlich mit diesen beiden Tintensprüherkarten unten drunter, die ihm eine Abwehr von insgesamt 4+4, also 8 geben. Es gibt nämlich hier die Prädatorenkarten, zum Beispiel das ist da oben, die rechte, das ist ein bisschen, kann man hier vielleicht besser sehen. Die haben ein Jagdwerk von 3. Und da kann man natürlich auch sehr starke Prädatoren machen. Und gegen die wollen wir natürlich unsere sanften Filtrierer verteidigen, zum Beispiel über diese Karten. So Filtrierer, die Nahrung sammeln, also die oben in diesem Grünen abgebildet sind, die nehmen das immer aus dem Riff. Das Riff ist diese große Schachtel links. Und diese Räuber, die holen sich ihre Nahrung von anderen Lebewesen. Genau. Und darum geht es in dem Spiel. Wir versuchen, eine Art zu etablieren, die sich in ihrer Umwelt möglichst gut bewegen kann, gut zurechtkommt. Denn jede Runde altert unsere Art und wir können einen von diesen Fischchen hinter so einen Sichtschirm legen und diese Fischchen, die wir dann hinter den Sichtschirm legen, das sind am Ende unsere Siegpunkte. Das heißt, wir wollen diese Arten auch möglichst lange durchbringen und wir wollen möglichst viele von diesen Fischen sammeln. Genau, das geht halt immer weiter. Es gibt dann auch Arten oder Eigenschaften, die man anlegen kann, die triggern dann, wenn die Art, die nebendran liegt, was macht, links oder rechts. Oder wir haben ja diese Transparentfähigkeit, die dafür sorgt, dass eine unserer Arten nicht angegriffen werden kann. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und das ist das, was in diesem Spiel ganz besonders schön dargestellt wird. Nämlich diese Entwicklung von verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten an die jeweilige Situation, die wir gerade vorfinden auf unserer Spielfläche. Anderes Spiel, das jetzt auch wieder so ein bisschen, das auch Teil des Papers ist und so ein bisschen in diese Kriegsspielrichtung geht, das ist dieses Dominant Species. Da übernehmen wir entweder die Rolle von Spinnen, Säugetieren, Reptilien, Insekten, Amphibien und Vögeln, glaube ich. Und wir breiten hier uns auf so einem urzeitlichen Feld aus und versuchen hier einfach die Vorherrschaft zu erlangen. Ihr seht, das Ganze ist sehr komplex mit vielen Leisten, die man voranschreiten kann und vielen Anpassungen, die man nehmen kann. Und auch hier gibt es wieder alle möglichen Ereignisse, die uns da reinspielen können und die uns das Leben schwer machen. Auch das ist sehr konfrontativ und wie gesagt eher so eine Art Kriegsspiel nach hinten raus. Aber es spiegelt halt auch diese Konkurrenzsituation im Tierreich sehr gut wider. Das letzte aus der Reihe ist dann noch was Klassisches. Hier geht es nämlich um die Reisen von Charles Darwin. Und The Origin of Species beschäftigt sich mit seiner Fahrt auf der Beagle. Und die spielen wir hier quasi auf diesem Board nach. Das heißt, wir fahren den Weg um die Galapagos-Inseln entlang und stoßen dabei immer hier auf diese Spezieskarten. Und wir wollen diese Spezies entdecken und einsammeln. Und darum geht es im Spiel. Sammeln und entdecken. Wir treffen dabei tatsächlich auf Crewmitglieder, die damals mit an Bord der Beagle waren, aber zum Beispiel auch diese Frau hier oben. Das ist nämlich eine Eingeheimische, die damals von der Beagle entführt wurde und mit nach England gebracht wurde. Und auch damit setzt sich dieses Spiel auseinander, wenn es auch meiner Ansicht nach ein bisschen kritischer hätte sein können. Aber auch solche Themen werden durchaus hier aufgegriffen. Gut, das war's von meiner Seite. Hier in Lübeck haben wir auch Wissenschaft und Brettspiele. 2026 kommt am Hanse-Museum die Ausstellung Games machen Geschichte, die sich halt auch mit Spiel rund um die Hanse beschäftigt. Also das wird sicherlich eine sehr spannende Sache. QR-Code führt zu der Vorstellungsseite vom Hanse-Museum. So, und wenn ihr jetzt Lust habt, selbst zu spielen, dann schaut doch mal beim Lübecker Spieleverein vorbei. Der trifft sich nämlich zum Beispiel auch hier regelmäßig im Audimax. Der nächste Termin ist, glaube ich, der 14.12. Das ist immer von 15 bis 23 Uhr. Und wenn ihr heute Abend vielleicht keine Zeit findet, unten mal was anzuspielen, kommt doch da vorbei. Wir sind da auch hin und wieder und dann kann man da noch mal was zusammenspielen. Genau. Ansonsten kommt unten vorbei, schaut euch die Spiele an, spielt vielleicht eine Runde mit. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf unsere Homepage, folgt uns auf Instagram oder schreibt eine E-Mail oder stellt jetzt eine Frage.
Das heißt, ihr dürft jetzt eine Frage stellen?
Keine Fragen.
Ich kann auch rausbrechen.
Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Also kannst du du bestimmt, aber du kannst viel besser laut sprechen. Ja,
ich weiß, dass die Mission kooperativ ist. Welche Ziele waren noch dabei, die zumindest kooperativ geeignet sind?
Muss ich jetzt mal zurückgehen hier. Ecogon ist kooperativ, genau. Das hier nicht, nein. Das auch nicht, nein. Obwohl, stimmt nicht. Das hier bei diesem Endeavor, das kann man tatsächlich sowohl gegeneinander als auch kooperativ als auch solo spielen. Und alle drei Modi, die in diesem Spiel sind, werden relativ gut bedient. Also das macht in allen drei Varianten sehr viel Spaß. Zumindest mir. Das ist ja immer so ein bisschen... das ist sehr konfrontativ, E-Mission kooperativ. Friedrich Ebert... es ist ein Erlebnisspiel. Das spielt man also auch irgendwie zusammen und erlebt diese Geschichte zusammen. Ecogon, wie gesagt, ist auch kooperativ. Und jetzt diese Evolution-Spiele, die waren alle kompetitiv. Was irgendwie auch Sinn macht thematisch. Also mir ist jetzt kein Evolutionsspiel bekannt, bei dem man kooperativ spielen würde, wobei ich nicht ausschließen würde, dass es das auch noch gibt.
Okay, von mir selbst noch eine Frage.
Ja.
Gibt es da Spiele mit Verräterkomponente? Und wie sieht das denn aus?
Wir haben von der Messe jetzt ein Spiel mitgebracht, das heißt Climaxo. Da geht es eigentlich auch darum, dass wir gemeinsam versuchen wollen, den Klimawandel aufzuhalten. Aber jeder hat auch eine versteckte Rolle noch. Das heißt, es gibt auch, glaube ich, ein Teufelchen dabei, das die ganze Sache sabotieren möchte. Haben wir aber noch nicht ausprobiert, also kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich glaube, ja, tatsächlich gibt es auch.
So, das ist eure Chance, jetzt zu fragen. Ansonsten stehen die beiden euch, glaube ich, auch gleich noch unten mit einem Stand zur Verfügung.
Genau.
Und spielen gerne mit euch. Vielleicht nicht Dominant Species, weil ich glaube, dafür haben wir heute keine Zeit. Aber hier ist noch eine Frage.
Zur Komplexität der Regeln. Bei manchen Spielen muss man ja erstmal den ganzen Roman durcharbeiten, auswendig lernen. Wie ist das bei diesen Spielen?
Das, also zum einen ist das sehr individuell. Aber jetzt, also wenn man mal sich die Spiele anguckt, gerade so wissenschaftliche Spiele, die wissenschaftliche Themen behandeln, je tiefer diese Themen behandelt werden in den Spielen, desto höher die Komplexität. Also grundsätzlich kann man sagen, dass zum Beispiel jetzt so Sachen wie dieses BIOS, was ich erwähnt hatte, was wirklich sehr tief in die Materie einsteigt, hat auch einen unglaublich hohen Komplexitätsgrad. Also da hat man wirklich so 40, 50 Seiten Anleitung, die man durcharbeiten muss. Andere Sachen wie das Ecogon, das wir auch jetzt dabei haben, oder die Spiele, die wir heute mitgebracht haben, die spielen sich allerdings, die kann man in 5 Minuten theoretisch erklären. Ich muss natürlich dazu sagen, dass wenn man länger da in diesem Hobby drin ist, wie wir jetzt, dann verschwimmt natürlich auch irgendwann so ein bisschen die Auffassung dafür, was man als komplex auffasst. Also es ist deshalb immer so die Aussage von mir jetzt mit Vorsicht genießen. Also für mich ist es relativ zugänglich. Wenn man natürlich zum ersten Mal vor so einem Spiel steht, dann kann einen das schon überwältigen. Aber deshalb gerne bei solchen Veranstaltungen wie denen vom Spieleverein vorbeikommen. Da gibt es viele Erklärer, die euch sehr sanft in das Thema einführen.